Herr Gentner, wie ist der aktuelle Stand bei der Planung von neuen Windkraftanlagen in Michelbach?
Also in Michelbach stehen 7 Anlagen. In der Windpark Hohenstraße sehen Sie 7 Anlagen, 4 davon sind auf Gemarkung Michelbach und es gibt keine weiteren Planungen in diesem Gebiet. Es gibt auf Markung Schwäbisch Hall, gibt es im Flächennutzungsplan noch weitere Flächen, die gehören aber der Evangelischen Landeskirche und die hat ihre Flächen nicht zur Verfügung gestellt, keinem Projektierer zur Verfügung gestellt. Von daher gibt es auch im Bereich Michelbach keine weiteren Planungen.
Und welchen Nutzen zieht die Gemeinde aus den bereits bestehenden Windrädern?
Also da muss man jetzt mal so ein bisschen die Zuordnung der Windkraftanlagen zu Michelbach vielleicht auch relativieren. Die Windkraftanlagen stehen in einem Waldgebiet, das 4 Gemarkungen zuzuordnen ist. Also die stehen und 4 Windkraftanlagen stehen auf Gemarkung Michelbach. Es stehen auch welche auf Gemarkung Galder von Obersontheim und auf Schwäbisch-Haller Markung grenzt der Wald eben auch direkt an. Von daher ist die Zuordnung zur Gemeinde Michelbach eigentlich gar nicht so eindeutig. Im Übrigen stehen die Windkraftanlagen näher an Siedlungen in Obersontheim als in Michelbach. Also die nächste Anlage ist von Michelbach 1,5 Kilometer entfernt. Man kann die Anlagen auch von Michelbach aus vom Ortsteil überhaupt nicht erkennen, überhaupt nicht sehen. Wie gesagt, das hätte ich jetzt eher gesagt, dass die eher zufällig dieser Zuordnung zu Michelbach zu werten sind. Den Vorteil kann die Gemeinde Michelbach meines Erachtens dann über Gewerbesteuer generieren. Dann fließt der Gemeinde Michelbach der Gewerbesteueranteil zu, wenn Gewinne erwirtschaftet werden. Im ersten Jahr wurden bereits Gewerbesteuer ausbezahlt an die Gemeinde Michelbach, also bereits schon für das Jahr 2015. Und von daher, glaube ich, kann die Gemeinde Michelbach da auch langfristig von diesen Anlagen profitieren, ohne eine besondere Einschränkung durch diese Anlagen zu haben.
Was sagen Sie zu den Argumenten der Windkraftgegner, wie etwa gesundheitliche Gefahren durch Infraschall oder Bedrohung von Lebensräumen verschiedener Tierarten?
Also diese Diskussion um Infraschall ist, glaube ich, eher eine Phantomdiskussion. Infraschall begegnet uns im täglichen Leben. Wenn die Kaffeemaschine läuft, wenn der Kühlschrank läuft, wenn man Auto fährt, die Heizungspumpe im Keller hat Infraschall und Infraschall kann man messen. Also das ist ja auch keine esoterische Diskussion, sondern das ist eine rein physikalische Diskussion. Und auch Infraschall an Windkraftanlagen kann man messen. Und die Studien, die Messungen, die LUBW hat Messungen gemacht, ein Ministerium angehängte Fachinstitut des Landes Baden-Württemberg, sagt, ab 700 Meter gibt es hier keine besondere Relevanz mehr von Infraschall zu Windkraftanlagen. Wir haben auch Langzeitmessungen gemacht an unserer Windkraftanlage, nachdem sie in Betrieb gegangen ist. Und da wir ja über 1,5 Kilometer vom Ortsteil weg sind, auch nicht einsehbar sind, sind also hier, was Infraschall angeht, völlig vernachlässigbare Werte zu erkennen bzw. wenn überhaupt zu messen. Was den Artenschutz angeht, dort wird meines Erachtens auch sehr, sehr oft falsche Vorstellungen kommuniziert. Also zunächst mal ist es so, dass jede Windkraftanlage sich den Naturschutzgesetzen zu unterwerfen hat. Und dort gibt es sogenannte Tötungsverbote für verschiedene Arten, für besonders geschützte Arten. Es gibt windkraftempfindliche Arten. Dort, wo so ein Gebot auch nur annähernd wahrscheinlich ist, können Sie keine Windkraftanlagen errichten, beziehungsweise Sie bekommen Auflagen, die auch wir bekommen haben, zum Beispiel in Sachen Fledermausschutz, dass die Windkraftanlagen nicht betrieben werden dürfen, wenn Fledermäuse fliegen. Und es ist bei uns auch der Fall, dass von je nach Jahreszeit die Windkraftanlagen eben abgeschaltet werden. Also vor Sonnenuntergang und nach Sonnenaufgang, also in diesem Zeitraum können die Anlagen laufen. Ansonsten eben in den Nachtzeiten müssen die Anlagen stehen, wenn die Bedingungen so sind, dass Fledermäuse zu diesem Zeitpunkt fliegen würden. Bei den Großvögeln, da reden wir ja meistens dann in unserer Region vom Milan, vom roten Milan, Schwarzmilan, es gibt den Wespenbussard noch, dort haben wir in diesem Gebiet, also in der Windkraftanlage in Kohlenstraße, kein besonderes Kollisionsrisiko. Es wurden auch jetzt nach einem Jahr Betrieb kein einziger Vogel gefunden oder gemeldet, der dort zu Schaden gekommen ist. In anderen Bereichen, bei anderen Entwicklungen von Windkraftprojekten bei uns, konnten die gar nicht umgesetzt werden, weil eben ein Kollisionsrisiko bestand. Also ein Windpark Sittenhardt haben wir komplett aufgegeben, weil eben das Kollisionsrisiko zu geschützten Vogelarten vorhanden ist.
Wie könnte man sowohl dem Klimaschutz als auch dem Naturschutz gerecht werden?
Also ich glaube, das werden wir ja gerecht. Das ist eben meines Erachtens auch eine falsche Diskussion, dass hier die erneuerbaren Energien gegen den Artenschutz ausgespielt werden und umgekehrt. Also hier können beide sehr gut nebeneinander leben. Ich habe das ja auch gerade geschildert. Der Artenschutz hat einen ganz hohen Stellenwert in den Genehmigungen. Die Artenschutzuntersuchungen sind die teuersten Untersuchungen in so einem Verfahren. Die Auflagen in Bezug auf Artenschutz sind sicherlich die höchsten, die man haben kann. Und es gelten alle Artenschutzgesetze, die werden durch Windkraftgesetze oder BIMSCH-Genehmigungen nicht ausgehebelt. Von daher haben wir bei den Windkraftanlagen genau die gleichen Anforderungen, ob sie ein Haus bauen, ob sie ein Gewerbegebiet ausweisen, ob sie eine Bahnstrecke bauen oder Bahnhöfe bauen. Hier gelten die gleichen Regeln und daher gibt es meines Erachtens auch kein Ausspielen von diesen beiden. Oder dass man wählen muss zwischen Klimaschutz und Artenschutz, das müssen wir nicht, weil beides entsprechend Berücksichtigung findet.
Herr Gentner, welchen Stellenwert hat die Windkraft mit Blick auf die Umsetzung der Energiewende?
Also ich sehe die Onshore-Windkraft, also Windkraft an Land, die Energieform mit dem höchsten Potenzial. Die Onshore-Windkraft ist die Technologie, die den geringsten Flächenverbrauch hat, die höchste Effizienz hat und dadurch auch die günstigste Form ist. Und die Energiewende ist ja nicht nur technisch getrieben, sondern die muss auch von der Bevölkerung akzeptiert werden. Und der Preis spielt da eine Rolle. Und ich glaube, wir können das mit der Windkraft sehr wohl erreichen, dass wir die ökologischen Ziele umsetzen können und dass wir nach wie vor eine hohe Akzeptanz der Erfordernis der Energiewende bei der Bevölkerung haben. An der erneuerbaren Energienumlage, die ja bei jedem auf dem Strompreis, auf der Stromrechnung zurzeit fast 7 Cent ausmacht, da hat die Windkraft, trägt da nur, glaube 0,9 Cent bei oder liegt bei knapp 1 Cent und hat trotzdem den allerhöchsten Prozentanteil an der Wertigkeit. Von daher glaube ich auch, dass wir die Windkraft brauchen, auch in Zukunft noch brauchen werden, weil es stehen kaum Alternativen zur Verfügung, weil wir auch bei allen anderen derzeit vorhandenen alternativen Energieformen auch immer an Grenzen stoßen oder an Akzeptanzgrenzen stoßen, ausgenommen eher Offshore-Windkraft, aber natürlich noch fast doppelt so teuer zu produzieren oder herzustellen wie Windkraft an Land.
Welche alternativen Möglichkeiten sehen Sie für die Energiewende?
Die Energiewende ist sehr komplex. Die Energiewende ist nicht nur Energieerzeugung, die sollte auch energieeffizient sein, das sollte auch energiesparend sein, das sollte auch eine effiziente Verwendung der Energie sein, es sollte auch eine Verteilung der Energie, auch eine Lastverteilung stattfinden, also das Nutzerverhalten sollte Einfluss haben. Speichertechnologien gehören hier dazu. Also es ist nicht nur eine Form, die wir haben, sondern das ist ein sehr komplexes Zusammenspiel und da ist die Windkraft eben auch nur ein Teil davon. Es ist zwar ein nennenswerter Teil, das dazu beitragen kann, aber wir brauchen eben auch andere Energieformen, die zum Beispiel, Windkraft ist ja bekanntlichermaßen fluktuierend und nicht beeinflussbar, genauso wie Photovoltaik und da brauchen wir eben auch sogenannte Residualerzeugungsanlagen, wie zum Beispiel Blockheizkraftwerke, dezentrale Anlagen und auch die Biomasse gehört hier zum Beispiel dazu, die man hier stärker einbinden muss, weil eben Biomasse auch hier bei uns zur Verfügung steht und auch verfügbar wäre für solche Anlagen. Und Biomasse ist eben eine steuerbare Last, während wir das bei Wind und Photovoltaik nicht haben. Deswegen ist das Zusammenspiel sehr komplex und man kann es jetzt auch nicht nur auf eine Energieform reduzieren.
Wie gut stehen die Chancen, zukünftig den kompletten Strom im Versorgungsnetz aus erneuerbaren Energien beziehen zu können?
Also wenn Sie das jetzt auf das Versorgungsnetz in Schwäbisch Hall beziehen, dann hätten wir das bereits nächstes Jahr erreicht. Da könnten wir mit einem Windkraftprojekt, das eben jetzt noch in der Umsetzung ist, demnächst 100% Erneuerbare haben, in Verbindung mit unseren Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, wo ja viel Biogas und Biomethan eingesetzt wird. Von daher hätten wir jetzt regional dies bereits erreicht. Wenn man das deutschlandweit betrachtet oder sogar europaweit betrachtet, dann ist es weniger eine Sache der Möglichkeit der Erneuerbaren, sondern der politischen Rahmenbedingungen. Und dort gibt es im Moment meines Erachtens auch gewisse, ich nenne es mal Auflösungserscheinungen, was die Zielrichtung der Energiewende angeht. Also wenn man sieht, dass sich die Umweltministerin Barbara Hendricks für Pläne vorgelegt hat, für die Energiewende, für die 100% Erneuerbaren in Deutschland, und die wurden sowohl vom Verkehrsministerium, vom Wirtschaftsministerium im Prinzip wieder einkassiert, vom Landwirtschaftsministerium einkassiert, und wir jetzt als Vorreiternation in Sachen erneuerbare Energiewende mit leeren Händen jetzt nach Marrakesch fahren muss, vor allem nach den Beschlüssen von Paris, muss ich sagen, ist es fast schon beschämend, was wir im Moment auf europäischer, sogar auf Weltbühne als deutsche Nation hier abgeben.
Wie stark profitieren die Verbraucher von der Windkraft?
Also es wird ja immer so getan, als ob die Erneuerbaren preistreibend oder preiserhöhend wären, weil man in der Rechnung diese EEG-Umlage sieht. Aber die Berechnungsmethodik dieser EEG-Umlage ist eigentlich nur die Differenz der Kosten für die Erneuerbaren zu den Börsenpreisen Strom. Da aber die Erneuerbaren an der Börse einspeisen, haben wir ein Überangebot. Deswegen sinkt der Strompreis generell an der Börse, und diese Differenz muss man bezahlen. Die Windkraft ist konkurrenzfähig zu neuen Kraftwerken, zu konventionellen Kraftwerken, da sehe ich überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich glaube aber, dass wir am stärksten profitieren werden in 10, 15 Jahren, weil dann eben die Erneuerbaren, die Zuschläge nicht mehr sind, die Erneuerbaren aber immer noch stehen und es die Erneuerbaren immer noch gibt. Und wir haben bei der Photovoltaik eine Senkung erreicht von 50 Cent pro Kilowattstunde Einspeisung auf jetzt bis zu 8 Cent. Also ein Niveau, das ohne die Förderung der Erneuerbaren ebenso nicht möglich gewesen wäre. Und ich glaube, die Zukunft werden die Verbraucher am stärksten profitieren, und vor allem die junge Generation wird am allerstärksten davon profitieren, wenn wir in 10, 15 Jahren dann 50, 60, 70% Erneuerbare im Netz haben, die relativ günstig zur Verfügung stehen und auch keine Umweltschäden mehr verursachen. Wir müssen auch die Umweltschäden eigentlich in den Strompreis einpreisen, oder irgendeiner muss es ja bezahlen. Die Hochwasserschäden, die Sturmschäden, die Dürren, die Katastrophen in Entwicklungsländern. Und letztlich ist auch sicherlich die Vertreibung von Menschen, von Gegenden in Industrieländer auch dem geschuldet, dass wir Raubbau an der Erde betreiben.